Haus 1. Wir machen Podcasts.
Till Koch ist Arzt am UKE, forscht am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg und macht einen eigenen Podcast über Infektionskrankheiten. Infektionen, Forschung, Podcaster, da passt was. Ich habe Fragen. Hallo Till.
Hallo, schön, dass wir heute sprechen.
Was genau forschst du?
Also ich bin ja Arzt von Beruf und ich bin seit ein paar Jahren auch in der Forschung und ich würde die Position, auf der ich bin, als so Clinician Scientist beschreiben. Also auf der einen Seite in der PatientInnenversorgung tätig zu sein und jetzt in der Corona-Pandemie seit einem Jahr ungefähr auch wirklich PatientInnen auf Station zu behandeln, die zum Beispiel Covid-19 haben, aber auch andere Sachen. Und auf der anderen Seite eben auch Forschung zu betreiben und auch wirklich so richtige Forschung in Anführungsstrichen mit der Pipette in der Hand an der Bench zu stehen und selber versuchen zu machen. Und das, woran ich in der Vergangenheit geforscht habe, war unter anderem einen Impfstoff gegen ein Coronavirus zu entwickeln, aber nicht gegen SARS-CoV-2, sondern gegen ein anderes Coronavirus, was es vorher schon mal gab, haben wahrscheinlich auch schon viele mal gehört, nämlich MERS-Coronavirus, also Middle East Respiratory Syndrome.
Das war 2003, war das?
Nee, das war SARS-1 und MERS war so 2013 ist das so erst beschrieben worden. Genau, so in Saudi-Arabien kommt das vor allem vor und ist eben das zweite Coronavirus gewesen, was so eine sehr hohe Mortalität hat. Die anderen Coronaviren, die wir kennen, das sind so vier normale, gewöhnliche Coronaviren, sind ja eher so Erkältungs-Coronaviren. Und gegen dieses Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus ist eben ein Impfstoff entwickelt worden, auch von einem deutschen Forscher, Gerd Sutter heißt er in München. Und den haben wir vor einigen Jahren, 2018, ist der Hauptteil der Studie gelaufen, in so einer Phase 1 Studie, also zum ersten Mal im Menschen getestet. Und das war so eins der Projekte, wo ich in der Vergangenheit dran beteiligt war. Das heißt, man kann sagen, ich habe schon zu Coronaviren geforscht, bevor es cool wurde.
Da haben die noch in kleinen finnischen Clubs Leute infiziert, die Coronaviren.
Genau.
Das heißt aber, du, wie du schon sagtest, du forschst am Patienten. Wie sieht das aus, wenn du, da liegt jemand mit Covid-19 und du machst Forschung an dem? Das ist ja jetzt nicht, du schneidest ihn ja nicht auf und guckst rein oder so ein Quatsch.
Sondern es verhält sich ein bisschen anders, sondern es ist eher so, dass ich neben der klinischen Tätigkeit eben auch zum Teil Forschung mache und ein Teil davon ist selber im Labor zu stehen, ein anderer Teil ist aber auch so eine klinische Forschung zu machen. Also jetzt, das habe ich vor allem bei der Covid-19-Pandemie gemacht, dass ich an so klinischen Studien auch beteiligt war. Das heißt, das waren jetzt zu Beginn der Pandemie zum Beispiel Medikamentenstudien, wo wir also zum Beispiel Remdesivir überprüft haben. Also das waren jetzt nicht wir alleine, sondern war ein Teil von ganz vielen Krankenhäusern, die weltweit da mitgemacht haben, um eben diese neuen Therapieoptionen zu evaluieren.
Das Ganze ist ja völlig persönlich motiviert von mir, weil ich war an Covid-19 erkrankt, also Ende Dezember, Weihnachten habe ich im Bett verbracht, hatte einen positiven Test, hatte 2 Wochen entsprechende Symptome, der Verlauf war relativ mild. Bin ich jetzt eigentlich immun? Kannst du das beurteilen oder könnt ihr das beurteilen?
Das ist natürlich eine super Frage und die kriege ich auch andauernd gestellt, aber so ganz hundertprozentig sicher sind wir uns noch nicht. Wir glauben allerdings schon und wie immer in der Wissenschaft oder wie oft in der Wissenschaft kann man das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber wir haben ja so Surrogatparameter für Immunität. Also wir haben Dinge, die wir im Labor messen können, zum Beispiel Antikörper, aber auch Immunzellen und von denen wissen wir, dass die bei den allermeisten Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 deutlich erhöht sind und wir nehmen an, mit, sagen wir mal, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass die ein Beleg dafür sind, dass man immun ist. Aber ab welcher Höhe, jetzt zum Beispiel was die Antikörper angeht, man immun ist und unter welchem Level zum Beispiel auch wieder nicht, das weiß man noch nicht so genau.
Das heißt, einen Freifahrtschein würdest du mir nicht ausstellen?
Nee, genau, würde ich nicht, weil jetzt wollte ich nämlich noch auf das Zweite zu sprechen kommen und das ist dieses Verhältnis der Reinfektionen. Also es gibt ja schon Berichte, dass sich Leute ein zweites Mal infiziert haben, nachdem sie schon einmal mit SARS-CoV-2 infiziert waren, dann wieder ausgeheilt waren, also wieder negativ getestet wurden und sich dann nochmal ein zweites Mal infiziert haben. Und bei ein paar von denen hat man auch zeigen können, indem man das Virus sequenziert hat, dass es tatsächlich verschiedene Viren waren. Also dass es nicht einfach ein, sagen wir mal, Wiederausbruch des gleichen Virus war, der sich irgendwo im Körper gehalten hat. Und dazu muss man sagen, das gibt es auf jeden Fall. Das ist auch medizinisch gesichert und relativ häufig, also nicht mehr nur Einzelfälle wie noch vor ein paar Monaten, sondern öfters schon beschrieben worden. Mhm. Es scheint aber doch tatsächlich die absolute Ausnahme zu sein. Also die allermeisten Leute scheinen sich in den Monaten zumindest, wie wir es jetzt überblicken können, nach einer Infektion nicht nochmal zu infizieren, sodass mindestens von einer gewissen Immunität auszugehen ist nach überstandener SARS-CoV-2-Infektion.
Was muss denn eigentlich passieren, damit du mir einen Freifahrtschein ausstellst? Geht das überhaupt
also mit
irgendeiner Impfung oder Krankheit oder sonst was? Naja, Masern.
Doch, auf jeden Fall. Genau, also das, du sprichst da einen Bereich an, den wir Correlates of Protection nennen, also die Korrelate des Schutzes. Mhm. Und das ist ja für einige Erkrankungen, haben wir das sehr genau definiert. Wenn ich jetzt mich gegen Hepatitis B impfen lasse zum Beispiel, dann kann ich nach einer bestimmten Einheit so Hepatitis B-Antikörper Titer messen. Und da wissen wir, dass ab einem Titerwert von über 100, also 1 zu 100 oder wahrscheinlich sogar schon über 10, man mit annähernd hundertprozentiger Sicherheit vor HBV, also vor dem Hepatitis-B-Virus, geschützt ist. Mhm. Und diese Korrelate des Immunschutzes gibt es aber eben nicht für alle Erkrankungen und insbesondere noch nicht für SARS-CoV-2. Das ist aber ein ganz spannendes Forschungsthema, was im Moment total an Fahrt aufnimmt und auch an Bedeutung gewinnt.
Aber wovon?
Weil nämlich, unter anderem, weil diese Impfstoffe jetzt schon so gut sind. Und das hat nämlich zur Folge, dass alle weiteren Impfstoffe, die man jetzt in Zukunft testen wird, wahrscheinlich weniger die Effektivität untersuchen, wie sie es jetzt gerade machen in den großen Phase-3-Studien oder gemacht haben in den letzten Monaten, sondern eher diese Immunmarker als Hinweis nehmen werden, ob die Impfung was taugt.
Ist das nur eine Frage der Zeit? Also ist die Krankheit noch nicht alt genug? Oder die Antikörper, die man haben kann, sind die noch nicht alt genug? Oder warum könnt ihr das noch nicht sagen?
Das ist auch eine gute Frage und da zeigt sich mal wieder, dass jeder Krankheitserreger wirklich unterschiedlich ist. Und es gibt einige Erkrankungen, für die es Impfungen gibt und für die man trotzdem noch kein richtiges Korrelat der Immunität definiert hat. Mhm. Das liegt unter anderem daran, dass es nicht bei allen Erkrankungen nur die Antikörper sind, die einen Immunschutz vermitteln. Es gibt das Beispiel von dem HI-Virus, von HIV. Da bilden Menschen, nachdem sie sich infiziert haben, sehr, sehr hohe Antikörperspiegel und wenn man die Erkrankung nicht behandelt, schreitet sie trotzdem fort zu AIDS und ich kann trotzdem dran sterben. Das heißt, da ist offensichtlich nicht nur die Antikörper spielen eine Rolle, um das Virus einzudämmen, sondern vor allem auch Immunzellen. Und diese Zellen zu messen, ganz einfach gesagt, geht deutlich, deutlich schwieriger. Sind absolut keine standardisierten Untersuchungen, sondern das können nur wenige Labors.
Aber möglich ist das. Das heißt, ich könnte rein theoretisch zu irgendeinem Labor gehen und sagen, miss mal, was ich hier im Blut habe und daraus könnten die dann tatsächlich eine Sicherheit ableiten.
Also was die Zellen angeht, können dass die normalen diagnostischen Labors, also nicht die experimentellen Labors, wie jetzt zum Beispiel am Tropeninstitut, sondern eben die diagnostischen Labors, die in der Mikrobiologie sind zum Beispiel, die können das eigentlich nicht, weil diese Assays eigentlich nicht gut etabliert sind. Das heißt, sie sind nicht gut miteinander vergleichbar, die benutzen unterschiedliche Reagenzien und so weiter. Das heißt, das ist wirklich noch, was diese Zellen zu vergleichen, das ist noch in einem experimentellen Stadium, das ist noch nicht komplett standardisiert, zumindest nicht für SARS-CoV-2, für andere Pathogene schon.
Achso, ich wollte gerade sagen, warum haben wir damit noch nicht angefangen? Also dann ist tatsächlich eine Frage der Zeit. Wenn ich immun wäre, wie lange wäre ich immun?
Auch eine sehr gute Frage.
Das ist auch wieder was
genau, bei einigen Erkrankungen ist man ja sehr lange immun, wenn man sich einmal infiziert hat, bei Masern zum Beispiel, aber auch bei einigen Impfungen und auch da ist die Masernimpfung ein gutes Beispiel. Da habe ich eine sehr lang anhaltende, wahrscheinlich lebenslange Immunität, wenn ich die Grundimmunisierung aus 2 bis 3 Impfungen durchgemacht habe in den richtigen Zeitabständen. Und bei Coronaviren verhält es sich jetzt so, dass es gewissermaßen überliefert ist von den anderen Coronaviren, vor allem von diesen 4 gewöhnlichen Erkältungskoronaviren, die man auch schon seit Jahrzehnten kennt, dass die Immunität abnimmt und dass eine Reinfektion möglich ist. Da gab es so in den 1980er Jahren so Human Challenge Studies, also wo Freiwillige exponiert wurden, also infiziert wurden mit einem von diesen gewöhnlichen Erkältungskoronaviren. Die haben dann eine Erkältung bekommen, die ist dann ausgeheilt normal und dann waren sie erstmal immun für ein paar Monate. Aber wenn man sie dann ungefähr ein Jahr später nochmal infiziert hat, haben sie halt erneut eine Erkältung bekommen, die dann etwas weniger schwer ausgeprägt war.
Da gehört, auch, das da gehört heißt, aber eigentlich auch ziemliche Schmerzfreiheit zu, bei so einer Studie mitzumachen.
Es hat, glaube ich, auch einen Grund, warum das in den 1980er Jahren gelaufen ist und seitdem nicht mehr.
Okay.
Also genau, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es komplett unethisch ist, aber ich glaube, es steht heutzutage nicht mehr so sehr in einem Verhältnis. Genau, in einem Verhältnis zu dem gewonnenen, zu der gewonnenen Erkenntnis. Ne? Mhm. Genau, aber auf jeden Fall mit unter diesem Hintergrund weiß man eigentlich über die Coronaviren oder die, sagt denen nach, dass sie eine nicht sehr lang anhaltende Immunität machen. Okay. Und das ist auch was, was wir aus SARS-1 und auch bei MERS, da gab es ja nur relativ wenige Fälle, also nur wenige tausende Menschen, die infiziert waren. Aber da gibt es trotzdem sehr ausführliche immunologische Studien, die auch gezeigt haben, dass wiederum diese Marker der Immunität, also sowohl die Zellen als auch die Antikörper, zumindest über Jahre hinweg abgefallen sind. Okay. Dass jetzt da, Antikörper und Immunzellen, die spezifisch sind für den Erreger, zu einem gewissen Teil abfallen über die Monate nach einer Infektion oder auch nach einer Impfung, ist jetzt auch nichts komplett Ungewöhnliches. Und deswegen muss man sich eben immer angucken, wie sich diese Verringerung von diesen Immunparametern, also sagen wir mal Antikörpermessungen und eben T-Zellmessungen, zum Beispiel mit ELISpot auf der anderen Seite, wie sich das eben übersetzt in wirklichen Schutz oder auch reduzierten klinischen Schutz vor der Erkrankung. Ne? Und das sind eben Experimente, die sehr schwer durchzuführen sind und für die man vor allem Zeit braucht. Deswegen haben wir die jetzt noch nicht.
Hm. Dann wäre die letzte Frage in dem Komplex wahrscheinlich auch, kann ich das denn dann weitergeben? Also ich fasse zusammen, ich bin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerade im Moment immun, werde das wahrscheinlich auch noch einige Monate sein, aber wetten würdest du nicht drauf.
Ich würde es vielleicht ein bisschen anders sagen, als dass du wirklich mit, ich würde es sozusagen eher populationsbasiert sehen. Die allermeisten Menschen sind wahrscheinlich immun, aber wenn man sich zum Beispiel Antikörperstudien ansieht, sieht man weit über, ich glaube, 95% der Leute, die man so anguckt nach einer Infektion, bilden solide Antikörper, aber es gibt auch halt einen geringen einstelligen Prozentzahl von Leuten, die auch keine Antikörper bilden. Das heißt, ich würde es bei dir sagen, die Chance ist sehr hoch,
dass du immun bist. Die allermeisten Menschen, die sich im Verlauf der Pandemie so verhalten haben wie ich, hätten sich eigentlich gar nicht anstecken dürfen. So eine Erkrankung, was bedeutet die denn eigentlich für eine spätere Impfung? Also sollte ich lieber nicht, weil dann reagiert mein Immunsystem über, oder sollte ich auf jeden Fall, weil dann ist es stabilisiert?
Genau, das ist auch noch eine gute Frage. Auch da zeigt sich jetzt wieder, dass wir das
Immunsystem und vor allem die Immun... Gute Frage heißt bei dir, wir wissen es nicht, ne?
Genau, ja, das heißt es eigentlich bei den meisten Fragen, zumindest wenn man tief genug nachbohrt. Ne? Ja. Da zeigt sich mal wieder, dass wir die Immunantwort sowohl auf die Impfung als auch auf die Erkrankung noch nicht komplett verstanden haben. Aber wir wissen schon, dass nach so einer Impfung, gerade mit diesen neuen RNA-basierten Impfstoffen, also von Pfizer, BioNTech auf der einen Seite und Moderna auf der anderen Seite, dass danach die Immunantworten, besonders was die Antikörper angeht, sehr stark ausgeprägt sind und wahrscheinlich sogar im Durchschnitt stärker sind, die Antikörperlevel, also höher sind, als nach einer durchgemachten Infektion im Mittel. Bei den Infektionen ist es so, man kann grob sagen, je schwerer man krank ist, desto höher fallen zumindest die Antikörperantworten auch aus. Mhm. Was war deine Frage? Ich habe sie gerade schon wieder vergessen, weil es so spät am Abend ist.
Ja, Entschuldigung, ob ich mich überhaupt impfen lassen soll oder darf oder kann.
Ah ja, genau. Und das ist auch eine gute Frage, die ich im Moment nämlich auch tatsächlich dauernd gestellt kriege. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, weil bei der Impfung ist es ja so, wenn ich das erste Mal geimpft werde, baut sich sozusagen ein erster Immunschutz auf und die Antikörper steigen schon auf ein gewisses Niveau. Wenn ich mich aber jetzt ein zweites Mal nach vielleicht 4 Wochen zum Beispiel impfen lasse, sieht man, dass die Antikörper sich nochmal um eine Lockstufe, also mindestens um ein 10-faches erhöhen, zum Teil noch viel mehr. Und einen ähnlichen Effekt würde ich gerne auch bei jemandem ausnutzen, der schon mal erkrankt ist. Der Person würde ich auch sagen, dass man sich vielleicht ungefähr einen Monat, nachdem man durch ist mit der Erkrankung, also nach Ende der Symptome, ruhig auch impfen lassen kann. Und es ist tatsächlich gar nicht zu befürchten, dass da irgendetwas Schlimmeres passiert, dass ich die Impfung schlechter vertrage, weil auch unter den in den Studien, die jetzt schon gelaufen sind, in diesen großen Phase-3-Studien der Forerunner-Vaccines, wo wirklich viele Zehntausende ProbandInnen eingeschlossen waren, war auch ein gar nicht so ganz geringer Anteil von Leuten dabei, die vorher schon asymptomatisch infiziert waren. Das heißt, bei denen hat man zu Studienbeginn eine Serologie gemacht, also einen Antikörpertest, und hat gesehen, die waren schon mal infiziert in der Vergangenheit und die haben das genauso gut vertragen. Also da gab es kein Safety-Signal, was uns irgendwie gezeigt hätte, dass die das schlechter vertragen hätten.
Wenn ich mich jetzt impfen lassen würde, wäre ja meine Erkrankung eigentlich die erste Spritze, die ich kriege. Ja. Und wenn ich mich jetzt impfen lassen würde, würde ich sozusagen direkt die zweite bekommen.
Genau, ich glaube, so kann man sich's vereinfacht vorstellen. Wie sich das jetzt genau verhält ich bin erkrankt und lass mich nicht impfen oder auch ich werde zweimal geimpft, das weiß man natürlich noch nicht, weil da fehlen die Studien. Die werden aber jetzt kommen, weil es wir einfach so viele Impfungen und so viele Infektionen auch immer noch haben. Und das ist natürlich eine spannende Frage, die auch so ein bisschen auf der Hand liegt. Also ich glaube, da sind wir beiden jetzt auch nicht die Ersten, die sich das gefragt haben sozusagen.
Du sagtest eben, wir haben Viren, da bist du lebend, dein Leben lang immun, bei anderen nur sehr kurz, bei manchen gar nicht, HIV zum Beispiel.
Ja.
Könnte man das ändern? Wenn man da genug Geld und Forschung draufwerfen würde, könnte man das ändern? Wären wir in der Lage dazu oder ist das was, womit wir leben müssen?
Meinst du jetzt auch in Bezug auf SARS-CoV-2, dass wir wirklich eine dauerhafte, langanhaltende Immunantwort haben?
Beispielsweise, oder meinetwegen auch HIV. Haben wir vielleicht nicht genug Geld ausgegeben für Forschung an diesem Virus?
Ja,
also
ich glaube, da kommt auch wieder sehr auf die Viren jeweils an. Und ich glaube, SARS-CoV-2 ist eigentlich, das war ein easy target, wie man so sagt. Also das war tatsächlich jetzt ein relativ einfaches Virus, gegen das es ein Vakzin zu entwickeln galt. Und das HI-Virus ist eben komplett anders. Es hat komplett andere Eigenschaften und ist halt insbesondere darin sehr, sehr gut, wenn es Druck kriegt durch, sagen wir mal, Impfungen oder auch durch Therapeutika, also durch Medikamente, dann eben neuere Varianten zu bilden und den genetischen Code so anzupassen, da ist das, sind Coronaviren generell deutlich schlechter drin, unter anderem, weil sie so einen Reparaturmechanismus, sind ja beides RNA-Viren, aber weil sie so einen Reparaturmechanismus eingebaut haben, der eigentlich die Fehlerrate senkt bei der Fortpflanzung von denen, und das ist da jetzt ein gewisser Nachteil für die Coronaviren und für uns ist es ein Vorteil. Aber das heißt, ich glaube, wir haben eigentlich eine gute Chance, einen lang anhaltenden Immunantwort durch Impfungen zu induzieren, selbst wenn die jetzt noch abfallen sollte durch die Impfungen jetzt, was ich erst noch zeigen muss, kann man entweder nochmal Auffrischimpfungen machen oder man kann eben, und das ist jetzt das Coole an dieser neuen RNA-Technologie, auch relativ leicht wahrscheinlich gegen neue Virusvarianten oder einfach verbesserte Impfstoffe nochmal herstellen.
Exkurs. Was sind RNA-Viren, beziehungsweise was ist das Gegenteil davon? Also was sind die anderen Viren?
Genau, Viren gibt es sozusagen in zwei Geschmacksrichtungen. Das eine ist RNA und das andere ist DNA. Und das bezeichnet eben, wie ihr Erbgut aufgebaut ist, was für Grundbausteine. Das Erbgut ist ja, also der genetische Code ist ja in so einem Alphabet aus 4 Buchstaben aufgeschrieben. Und die Lego-Bausteine sehen sozusagen entweder so aus oder sind entweder von der einen Marke oder von der anderen, entweder DNA oder RNA. Mhm. Genau, und bei den RNA-Viren, also viele Viren sind tatsächlich RNA-Viren, ist das eben so, dass die eigentlich eine etwas höhere Fehlerrate bei der Fortpflanzung haben, zum Beispiel als DNA-Viren. Und die Coronaviren, und Fehlerrate bei der Fortpflanzung, also bei der Vermehrung, heißt immer, dass sie sich etwas schneller anpassen können, weil sie mehr Mutationen einbauen können sozusagen. Und bei Coronaviren, die haben eben diesen Reparaturmechanismus, deswegen sind sie eigentlich, entwickeln sie nicht ganz so schnell Mutationen.
Ach so, die gehen kaputt, reparieren sich dann aber selbst und das ist eigentlich zum Nachteil des Virus.
Nee, sondern es ist eher so bei der Replikation, also bei dem Überschreiben, bei dem Vervielfältigen des genetischen Codes entstehen Fehler. Diese Enzyme, die das machen, also die im Fall von Coronaviren sind es die RNA-abhängige RNA-Polymerase, also das ist eine Polymerase, ein Enzym, was RNA nimmt und eine neue RNA auf Grundlage von diesem Template sozusagen schreibt, die machen Fehler, alle x-tausend Basen, die sie kopieren. Und das heißt, dann passiert entweder gar nichts oder es kann auch gut sein, dass das neue Erbgut sozusagen nicht replikationsfähig ist und dann kaputt geht. Das passiert auch in den allermeisten Fällen. Aber in manchen Fällen, in sehr seltenen Fällen, ist es eben so, dass das sich dadurch durch diesen genetischen Code, also durch die Basenpaarveränderung, auch eine Aminosäureveränderung weiter sozusagen down the line entgibt und sich dadurch zum Beispiel auch ein Protein von dem Virus verändern kann. Zum Beispiel auch ein Spike-Protein und dann eben, so wie es jetzt bei der neuen Variante ja auch befürchtet wird, zumindest auch andere Eigenschaften so ein Virus haben kann.
Dann habe ich das mit dem Reparaturmechanismus nicht wirklich verstanden. Was macht denn der Reparaturmechanismus dann?
Genau, den habe ich auch noch nicht erklärt. Genau, und jetzt ist es so, das heißt, so für Viren ist jetzt eigentlich eine Balance ganz gut. Auf der einen Seite ist es für Viren gut, wenn sie möglichst viele Fehler eigentlich einbauen in diese Replikation, weil sie dadurch adaptationsfähig sind.
Klar, könnte was Nützliches
sein. Auf der anderen Seite ist es, genau, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so gut, weil die allermeisten von diesen Fehlervarianten schlechter sind. Also sie sind unfitter oder sind gar nicht replikationsfähig. Das heißt, da müssen die Viren irgendwie eine Balance finden und es hängt natürlich auch von der Größe des Genoms ab. So ein Coronavirus hat ein relativ großes Genom, fast 30.000 Basenpaare. Das heißt, für die ist es eigentlich nicht so gut, wenn jetzt sagen wir mal alle 1.000 Basenpaare während der Kopie einen Fehler auftritt, dann hätten sie im Durchschnitt 30 Fehler in der Aminosäuresequenz. Das wäre viel zu viel. Das heißt, die brauchen irgendeine Form von Proof-Checking hinterher, also irgendeine Form von Fehlerkorrektur, damit das nicht so oft auftritt. Ne?
So, und jetzt haben wir dann auch diese Impfstoffe, das sind mRNA-Impfstoffe, das lese und höre ich ständig und das ist halt auch ganz neu. Was ist denn jetzt der Unterschied zu, was sind die anderen Impfstoffe, wie heißen die denn dann?
Also man kann bei der Impfstoffentwicklung, das ist jetzt nochmal ein ganz großes Thema, aber man kann da grob so, würde ich sagen, von einem Zeitlinie her drei Technologien zur Impfstoffentwicklung her unterscheiden oder drei Gruppen eigentlich. Das eine sind die alten Technologien zur Impfstoffentwicklung. Das ist zum Beispiel inaktivierte Viren. Da nehme ich einfach ein Virus, züchte das in der Zellkultur hoch und werfe das dann zum Beispiel in Formalin rein. Dann wird das inaktiviert, also es geht kaputt und dann verimpfe ich das ganze Virus, so wie es ist. Ne? Mhm. Das sind so ein bisschen die älteren Technologien.
Klingt dann gibt ein bisschen es neuere Technologien.
Ja, genau, aber das sind auch Impfungen, mit denen wir schon sehr gute Erfahrungen haben. Zum Beispiel gegen Polio, also Kinderlähmung, gibt es eine Impfung, die so hergestellt ist. Ne? Eine inaktivierte Vakzine sind das. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind so ein bisschen neuere Technologien. Da gibt es auch schon Impfstoffe, die zugelassen sind für den Menschen und die sind seit ein paar Jahrzehnten, sagen wir mal, im Menschen im Einsatz. Das sind zum Beispiel, werden Impfungen, bei denen jetzt nicht mehr das ganze Virus verimpft wird, sondern nur noch ein bestimmtes Protein. Die Hepatitis B-Virus-Impfung wäre da so ein Beispiel für. Oder auch Teile von dem Virus, die sich dann zu so Virus-like Particles aggregieren, also zusammenfügen. Das heißt, da sind nur noch Teile von dem Protein, von dem ganzen Virus drin, also nur noch bestimmte Proteinteile. Und dann gibt es eben neuere Technologien der Impfstoffherstellung. Und da würde ich zwei unterscheiden. Das eine sind die RNA, auf die wir jetzt gleich noch kommen. Und das andere sind diese vektorbasierten Impfstofftechnologien. Das sind, da zählt zum Beispiel aus Oxford der Impfstoff, dieser ChAdOx von AstraZeneca dazu. Mhm. Das sind jetzt Impfstoffe, wo ich den genetischen Code nicht als RNA direkt impfe, sondern den in ein Trägervirus einbaue, den genetischen Code. Jetzt im Fall von SARS-CoV-2 zum Beispiel den genetischen Code für das Spike-Protein und den baue ich im Fall von diesem AstraZeneca-Impfstoff in ein Virus ein, was eigentlich Schimpansen, also eine Affensorte, befällt. Also in so ein Chimpanzee-Adenovirus, der bei Menschen gar nicht schädlich ist. Das heißt, der kann Menschen infizieren, aber macht eigentlich nichts im Menschen. Und da baue ich eben den genetischen Code für das Spike-Protein ein und habe, das ist gewissermaßen mein Trägervirus, über den ich dann die RNA in die menschliche Zelle bringe.
Moment, und jetzt ich nehme dieses Virus aus dem Schimpansen, bringe das in den Menschen ein. Da drin ist der genetische Code vom eigentlichen Virus. Was macht das Immunsystem jetzt damit?
Genau, das.
Also woher weiß das Immunsystem, dass es genau diesen genetischen Code nehmen soll, den ich da eingebracht habe?
Ja. Also Viren machen ja eigentlich was sehr Ähnliches wie die RNA-Vakzine. Die bringen auf die eine oder andere Weise ihren genetischen Code, im Fall von RNA-Viren die RNA, in die menschliche Zelle ein und benutzen dann die Tools, die Werkzeuge der menschlichen Zelle, um ihre RNA zum einen zu vervielfältigen, das ist die Replikation, und zum anderen in Protein umzuschreiben. Das nennen wir Translation. Das heißt, dieser Prozess des RNA in die Zelle einbringen und dann die RNA vervielfältigen und daraus Protein zu machen. Das ist was Viren eigentlich auch per Default machen. So funktionieren die.
Ja. Nur würde denn nicht das Schimpansenvirus dafür sorgen, dass es mehr Schimpansenvirus gibt?
Ja, das macht es zum gewissen Grad auch, aber es ist im Menschen nicht gut fortpflanzungsfähig, so würde ich es mal sagen.
Okay.
Aber was eine Infektion mit diesem ChAdOx dann auf jeden Fall zur Folge hat, ist, dass dadurch, dass die RNA von dem Spike-Protein eben auch in die Zelle eingefügt wurde, ein gewisser Teil von dem Spike-Protein dann auch hergestellt wird. Ah. Und das wird dann eben vom Immunsystem als fremd erkannt, weil es ist halt kein menschliches Protein. Mhm. Und das Immunsystem ist sehr gut darin, so fremde Proteine zu erkennen. Und dagegen wird eine Immunantwort ausgelöst.
Das heißt, es schafft dann dieses Schimpansenzeugs und das Spike-Protein sozusagen raus.
Ja,
du musst mit mir reden wie mit einem 10-Jährigen. Ich habe absolut keine Ahnung.
Nee, das ist, für mich eine super Herausforderung eigentlich, das so in sehr einfachen Varianten zu erklären. Aber eigentlich sprichst du auf ein ganz gutes Phänomen an, was es mit diesen vektorbasierten Impfstoffen nämlich auch gibt. Es gibt nämlich sowas, was man Vektorimmunität nennt. Mhm. Weil es gibt nämlich tatsächlich das Phänomen, dass sich dann nicht nur gegen das Spike-Protein eine Immunität entwickelt, sondern eben auch gegen den Vektor in diesem Fall, also gegen den Chimpanzee-Adenovirus, also gegen ChAdOx. Und das ist eine mögliche Erklärung, nur auch on a side note, warum eventuell bei diesem ChAdOx-Impfstoff das Regime mit der niedrigen Dosierung in der ersten Dosis auch eine höhere Effektivität gezeigt hat. Das ist zumindest eine Spekulation, weil dann so war die Spekulation, eventuell eine geringere Vektorimmunität durch diese niedrigere erste Dosierung aufgebaut wurde und dann die zweite Dosierung für den Booster besser helfen konnte. Ist das deutlich geworden?
Nee, es ist nicht deutlich geworden, wenn ich ehrlich bin.
Okay, dann gehen wir es nochmal langsam von vorne durch. Was passiert, also wir gucken uns an, was passiert bei dem RNA-Impfstoff, damit fangen wir vielleicht mal an. Und dann, was passiert bei dem ChAdOx-Impfstoff, ja, weil das sind ja die drei Boron, also die drei Impfstoffe, die bei uns so am weitesten entwickelt sind und kurz vor der Zulassung zum Teil sind. Genau, bei den RNA-Impfstoffen, also dem einen von Pfizer-BioNTech und dem anderen von Moderna, ist es so, das ist RNA, die in so ein kleines Fettbläschen verpackt ist, in so ein Lipid-Nanopartikel. Mhm. Und wenn ich das impfe, dann verschmilzt dieses Fettbläschen mit der Zellmembran und entleert gewissermaßen seinen Inhalt, und das ist eben diese RNA, in das Zytosol, in das Innere der Zelle, und da wird dann die zelleigene Maschinerie, die zelleigenen Werkzeuge benutzt, um aus diesem RNA-Code ein Protein herzustellen. Mhm. Und genau, das ist eben eine Messenger-RNA, also eine mRNA. Das hat damit zu tun, dass man diese RNA so nennt, die später in Protein umgeschrieben werden soll. Es gibt noch andere Sorten von RNA, die andere Funktionen haben, aber deswegen ist es wichtig, dass es eine Messenger-RNA ist. Genau, und die Zelle, zum Beispiel eine Muskelzelle, aber auch andere Immunzellen, in die das jetzt eingeschleust wurde, die produzieren dann das Spike-Protein auf ihrer Oberfläche, also das Spike-Protein von SARS-CoV-2. Mhm. Und das wird eben vom Immunsystem erkannt, zunächst von Immunzellen, von Antigen präsentierenden Zellen zum Beispiel.
Aber sie produzieren nur das Spike-Protein, aber ja, genau. Machen nicht das, was SARS-CoV-2 machen wollen würde.
Genau, das können sie nicht machen, weil ihnen die anderen Proteine fehlen von dem Virus. So ein Virus, weil was macht ein Virus? Das produziert auf der einen Seite seine Proteine, es produziert auf der anderen Seite aber vor allem ganz viele neue Viruspartikel. Das ist ja der einzige Driver von einem Virus. Das ist das Einzige, was ein Virus will, wenn man das so anthropomorphisieren will. Dann ist ja, sich weiter zu verbreiten. Das heißt, Viren wollen immer neue Viren bauen. Und dafür brauchen sie ja den ganzen genetischen Code vom Virus. Und der ist in dem Vakzin überhaupt nicht drin. Und sie brauchen vor allem auch den genetischen Code für die anderen Proteine, das heißt zum Beispiel für das Hüllprotein noch, das Matrixprotein und so weiter, die es sonst noch gibt. Und ohne den genetischen Bauplan für diese ganzen anderen, für diesen ganzen andere Zeug, kann in der Zelle auch kein neues SARS-CoV-2-Virus entstehen.
So, das waren die RNA-Impfstoffe.
Und jetzt kommen wir zu den Vektorimpfstoffen. Die machen im Prinzip was sehr Ähnliches, dass sie nämlich auch die Erbinformation, also die RNA, die für das Spike-Protein kodiert, in die Zelle einbringen. Und das machen sie eben nicht, indem sie die RNA einfach in einem Fettbläschen verpackt haben, was dann mit der Zellmembran verschmilzt, sondern sie machen das, indem wir einen Basis- oder ein Trägervirus haben, in dessen genetischen Code gewissermaßen mit einer kleinen Schere ein ganz kleiner Teil eingefügt ist. Mhm. Und das ist eben dieser genetische Code für das Spike-Protein. Und
soweit hatte ich das verstanden, aber was ist dann die Vektorimmunität? Also ich entwickle nicht nur eine Immunität gegen das Spike-Protein, sondern auch gegen Chaddox.
Genau.
Nur weil, was hat mein Immunsystem davon, dass es auch gegen dieses Trägervirus immun ist?
Das hatte ich jetzt erstmal an Schutz, hat das jetzt erstmal gar nichts davon, aber das, so funktioniert das Immunsystem ja nicht. Das fragt sich ja nicht, was hat der Mensch davon, sondern das sieht einen anderen Stoff oder ein anderes Protein oder in diesem Fall einen Virus. Und seht, oh, der gehört nicht zu mir, dagegen baue ich jetzt Abwehr auf. Und das macht es eben nicht nur gegen, das macht es gegen alles, was man einbringt in dieser Impfung. Ja. Und eben nicht nur gegen das Spike-Protein, sondern auch gegen diesen Chimpanzee-Adenovirus.
Jetzt ist vermutlich noch nie so schnell Impfstoff erfunden, entwickelt und zur Anwendung gebracht worden, wie jetzt bei SARS-CoV-2. Ja. Liegt das wirklich nur daran, dass wir so viel Geld und Abnahmegarantien auf diese Firmen geworfen haben, dass sie das Risiko eingegangen sind? Oder ist grundsätzlich was passiert, so dass wir vielleicht in Zukunft an anderer Stelle ähnlich schnelle Entwicklungen sehen werden?
Genau, ich glaube, ich würde es eher so rumformulieren. Also die Impfstoffentwicklung vor 2020 hat ja tatsächlich eher so im Durchschnitt 10 Jahre gedauert von der Konzeption, das heißt von der akademischen Idee vielleicht, sowas zu entwickeln zum marktreifen Produkt. Und du hast es gerade schon gesagt, der Grund, warum das jetzt alles so schnell ging, ist tatsächlich hauptsächlich Ressourcen, das heißt sowohl Geld, was im großen Umfang zur Verfügung gestellt wurde und praktisch keine Rolle gespielt hat bei der Entwicklung, und eben aber auch Man- und Woman-Power, das heißt, es haben sich total viele Leute, sowohl auf der akademischen Seite, aber auch in der Industrie, ja mit der Entwicklung von diesen Impfstoffen beschäftigt. Und es sind eben Prozesse gestaucht worden, also diese Phasen der klinischen Prüfung. Da gibt es ja eben diese drei Phasen, das heißt von der Prüfung von einem Arzneimittel oder in diesem Fall Impfstoff im Menschen gibt es Phase 1, 2 und 3. Und die sind zum Teil ein bisschen gestaucht worden. Das heißt, man hat mit der Phase 3 schon angefangen, als die Phase 2 noch nicht komplett zu Ende ausgewertet wurde.
Ja klar, wenn ein finanzielles Risiko als als Firma, die sowas herstellt oder sowas forscht, wenn dein finanzielles Risiko minimierbar ist, dann musst du dir nicht monatelang Gedanken darüber machen, ob du das Geld ausgeben willst. Alleine so.
Ja, ganz genau. Ja. Genau. Und ein anderer Grund dafür, dass jetzt auch die Phase 3 Impfstoffstudien so extrem schnell gelaufen sind, war auch ironischerweise, dass die Pandemie so unglaublich hochgegangen ist, was die Fallzahlen anging. Weil dadurch war es eben möglich, in diesen riesengroßen Studien, die wirklich viele Zehntausende ProbandInnen eingeschlossen haben, so schnell auf die erforderliche Anzahl von infizierten Menschen zu kommen. Mhm. Weil das ist ja das Kriterium in der Phase 3. Da will ich die Wirksamkeit überprüfen. Und dafür brauche ich Leute, die Covid-19 kriegen. Und dann decke ich irgendwann, nachdem ich, sagen wir mal, 160 Fälle registriert habe in meinen 40.000 Leuten, decke ich sozusagen auf und gucke nach, wie viele davon waren im Verum-Arm, also wie viele haben da wirklich den Impfstoff bekommen, wie viele haben Placebo bekommen. Da hat man halt gesehen, 95% von denen hatten Placebo bekommen und nur 5% hatten den Impfstoff wirklich bekommen.
Das heißt aber auch, dass wir bei der nächsten Pandemie, und die wird ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommen, auch wieder in der Lage wären, so schnell einen Impfstoff herzustellen.
Total, genau. Und das ist wirklich das Coole und das Neue. Und ich glaube, deswegen waren auch alle ImpfstoffforscherInnen im November so richtig aufgeregt und excited irgendwie über diese neuen Entwicklungen der RNA-Impfstoffe, weil das war wirklich nicht vorher abzusehen, dass die so eine hohe Effektivität hatten. Und sie haben eben, genau wie du gerade schon gesagt hast, das Potenzial, dass auch auf neue Viren man damit eben total schnell reagieren kann. Weil man muss sich ja vorstellen, sobald im Januar von den chinesischen KollegInnen die Sequenz von SARS-CoV-2 übermittelt wurde und öffentlich gemacht wurde, haben diese Firmen im Prinzip, konnten die direkt anfangen mit der Produktion eigentlich, weil die diese Produktionsstätten, die ersten standen ja eigentlich schon, also jetzt zum Beispiel BioNTech, die haben ja vorher Cancer Vaccines, also so Impfstoffe, experimentelle Impfstoffe gegen Krebs auf RNA-Basis hergestellt. Das heißt, die hatten die Technologie, die mussten eigentlich nur diesen Code, den sie dann übers Internet gekriegt haben, eingeben und hatten 48 Stunden später die ersten Impfstoffe in der Hand. Ne?
Ach so.
Und das ist natürlich cool. Ja, das geht eben so super schnell bei RNA-Impfstoffen. Das ist so ein bisschen das Besondere. Und das ist anders bei Vektorimpfstoffen. Deswegen.
Warum macht man dann überhaupt noch, Vektorimpfstoffe, wenn wir RNA-Impfstoffe machen können?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das ist was man sich perspektivisch noch mehr wird stellen diese Frage. Aber diese Technologien sind eben ganz neu und jetzt deswegen vor dem November 2020 war es eben nicht klar, ob RNA-Impfstoffe in der Lage sind, einen guten Schutz zu bieten oder nicht. Ne? Aber deswegen, das ist ein wirklicher Gamechanger auch für die nächsten Jahrzehnte.
Sag mal, wenn man so Immunsystem so als Ganzes, ne? Das heißt ja immer, man könnte das Immunsystem irgendwie stärken, entweder durch Pendeln oder die Gabe von Zuckerkügelchen oder lange Spaziergänge im strömenden Regen, schieß mich tot. Kann man das eigentlich wirklich, kann man das Immunsystem stärken oder ist das nicht einfach vorhanden und arbeitet vor sich hin?
Ja, ich glaube, mit letzterer Aussage würde ich mich deutlich wohler fühlen. Von Zuckerkügelchen bin ich wirklich kein Freund, außer man nimmt sie als Bonbons. Und ich glaube, so pauschale Aussagen von das Immunsystem stärken, die sind sicherlich super untersimplifiziert, also übersimplifiziert. Also das kann man so nicht sagen. Und bei den allermeisten Menschen, die auch so von sich sagen, ich habe ein schlechtes Immunsystem, ich habe ein schwaches Immunsystem, das kann man auch medizinisch in den meisten Fällen nicht so gut fassen oder nicht so wirklich belegen.
Ne? Woher kommen dann solche Aussagen? Also ich sage das auch. Also wenn ich mich früher, ne, als alles noch normal war und man sich noch normal erkältet hat, ich habe praktisch mit jeder Erkältung sofort nicht nur erhöhte Temperatur, sondern echt immer so 38,5 zwei Tage lang gehabt. Und habe immer gesagt, boah, mein Immunsystem ist total im Eimer, ich kriege immer sofort Fieber. Ist diese Aussage falsch?
Was heißt falsch? Ich will das jetzt nicht in Abrede stellen. Wenn du das so erlebt hast, dann war das ja erstmal so. Punkt. Genau. Aber
das ist ja nur meine Interpretation des Umstandes, dass ich sofort Fieber kriege.
Genau, ich glaube, es ist zum gewissen Teil Zufall, hängt vielleicht auch davon ab, ob man Kinder hat zum Beispiel, da habe ich gehört, kriegt man auch besonders häufig Erkrankungen, die auch mit Fieber einhergehen, die kleinen Seuchenschleudern. Genau, aber also es ist sicherlich nicht so, dass einige Leute per se jetzt immer andauernd Fieber kriegen und andere gar nicht. Ne? Mhm. Ich meine, ich muss ein bisschen einschränkend dazu sagen, zwei Dinge. Einerseits gibt es natürlich wirkliche Immundefekte, die man messen kann. Entweder erworben, jetzt zum Beispiel HIV hatten wir schon angesprochen, es gibt aber auch angeborene Immundefekte, wo man zum Beispiel einen Antikörpermangel oder bestimmte Störungen in den Bereich der Immunzellen hat. Das gibt es auf jeden Fall. Aber
ich glaube, das hätte ich in 50 Jahren, die ich auf der Welt bin, schon gemerkt, ne?
Genau, und das wollte ich gerade sagen, diese wirklichen definierten Erkrankungen, die gehen meistens mit ganz anderen Erkrankungsbildern und mit deutlich schwereren Infektionen einher. Mhm. Das heißt, das würde jetzt auf die allermeisten Leute so nicht zutreffen. Die zweite Einschränkung, Bemerkung, die ich aber gerne noch machen würde, ist, dass natürlich das Immunsystem, man hat es vorhin schon auch gehört, bei den Antworten, die ich so gegeben habe, total wenig eigentlich noch verstanden ist. Oder man könnte auch sagen, es ist super super komplex und die Interaktion zwischen den verschiedenen Bereichen des Immunsystems auch etwas ist, wo einfach noch ganz viel Forschung nötig sein wird. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss schon auch, dass es jetzt theoretisch auch sein kann, dass in ein paar Jahrzehnten wir noch viel mehr wissen über das Immunsystem und man dann vielleicht auch einige Leute identifizieren kann, die jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel für Coronaviren per se anfälliger sind oder für andere Erkältungsviren, ne? Oder da eher mit Fieber drauf reagieren.
Was dann auch noch die Frage beantworten würde, warum sich so wenige anstecken, obwohl so viele exponiert sind, ne?
Ja, das scheint ja, das kann man jetzt sozusagen auf so Ausbruchsniveau immer ganz schön mathematisch beschreiben. Das scheint ja wirklich auch eine Besonderheit von den Coronaviren zu sein, dass sie eben zu diesen Superspreading-Events neigen, zu dieser Überdispersion. Das heißt, dass nur wenige Leute sehr viele andere Leute anstecken. Und warum das jetzt genau pathophysiologisch so funktioniert und welche Eigenschaft von dem Virus, welches Protein oder welche Gensequenz dafür jetzt verantwortlich ist, das wissen wir aber noch nicht, ne? Also wir wissen, dass es so ist. Dass, wie du schon gesagt hast, vielleicht so ganz grob gesagt 20% der Leute ungefähr 80% der Neuinfektionen verursachen. Aber warum, woran das jetzt ganz genau liegt, weiß man noch nicht bei SARS-CoV-2.
Jetzt haben wir fast eine Dreiviertelstunde geredet und ich weiß immer noch nicht, ob ich immun bin.
Habe ich am Anfang schon gesagt, das kriegen wir heute leider, glaube ich, nicht definitiv raus. Aber ich glaube schon, dass du erstmal immun bist. Einige wichtige Sachen noch, hattest du, glaube ich, schon so ganz kurz einmal tangiert. Wir wissen eben auch noch nicht, ob wenn ich geimpft bin oder wenn ich die Erkrankung durchgemacht habe, ob ich mich nicht vielleicht auch nochmal asymptomatisch infizieren kann und dann wiederum ansteckend für andere sein kann. Das sind Daten, die werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen bis wenigen Monaten kriegen, also insbesondere was die Impfung angeht. Aber noch wissen wir es eben nicht und deswegen ist es total wichtig, auch noch allen Leuten zu sagen, wenn ihr euch geimpft habt, dann wissen wir eben noch nicht, ob ihr nicht vielleicht doch auch noch Überträgerinnen sein könnt für andere. Deswegen macht auf jeden Fall weiter mit den Abstandsregeln, mit den Masken und so weiter. Und
gleichzeitig ist es natürlich das beste Argument dafür, dass sich möglichst alle impfen lassen, weil dann brauchen wir uns diese Gedanken nicht mehr zu machen, ne?
Genau, also ich würde so sagen, jetzt ist das Gute an den Impfungen schon, dass wir schon wissen, dass sie sehr gut uns vor Erkrankung und Tod durch SARS-CoV-2 schützen. Mhm. Und es steht zumindest sehr stark zu vermuten, dass sie auch eine gewisse Reduktion der Infektiosität und damit auch der Transmission des Virus zur Folge haben. Aber das ist eben noch nicht bewiesen und vor allem ist noch nicht bewiesen, in welchem Umfang das ist. Also ob es nur ganz wenig ist oder ob es sehr viel Schutz ist, was das angeht.
So, ich hatte die letzten beiden Dezemberwochen Covid-19. Ich würde gerne in der zweiten Februarwoche ist es, ich habe es jetzt nicht im Kopf, meine Eltern besuchen gehen. Die sind beide über 80. Hm. Wie würdest du dich verhalten? Nochmal PCR vorher oder reicht ein Schnelltest?
Ja, also was sich tatsächlich jetzt über die Weihnachtstage auch so im persönlichen Umfeld bei mir ganz gut bewährt hat, ist vorher, so gut es geht, so eine kleine Heimquarantäne einzulegen.
Isolieren 14 Tage.
Ungefähr 10 Tage. Ja, genau. Oder sagen wir mal 10 Tage ist auch schon mal gut, wirklich so wenig Leute zu treffen, wie es irgendwie geht. Mhm. Und dann, wenn du die machen kannst, sind tatsächlich diese Schnelltests etwas sehr Gutes, um mir eine Momentaufnahme darüber zu geben, ob ich infiziert bin in diesem und ob ich infektiös bin in diesem Moment jetzt. Und das heißt, die Kombination aus dieser 10-tägigen Quarantäne und dann dem Schnelltest an dem Tag, an dem Abend oder an dem Morgen, bevor man die Eltern besuchen fährt, ist, denke ich, schon was, was das Risiko auf ein vielleicht vertretbares Maß reduziert.
Aber das gilt halt genauso für Leute, die nicht mutmaßlich immun sind, ne?
Mhm, genau, ja. Ja.
Das heißt, aber ich habe 14 Tage flach gelegen und keinen Vorteil davon. Na toll.
Ja, doch, aber ich denke, das ist die Chance, dass du deine Eltern infizierst. Das muss man schon klar sagen, auf jeden Fall deutlich reduziert. Das würde ich schon so einschätzen.
Till Koch, vielen Dank.
Sehr gerne.
Eine Produktion von Haus 1.